Schlag mit auf zur Apostelgeschichte 8. Heute ist der Gottesdienst, hat ein bisschen andere, wie soll man sagen, Charakter als die letzten zwei Gottesdienste, die von den Teens und den Studenten gestaltet waren. Und ich mag es, in der Gemeinde zu sein, wo, wenn die Teens und die Studenten den Gottesdienst gestalten, der ein bisschen sehr lebendig vielleicht für die Älteren sein könnte, dass die Eltern nicht da sitzen und sagen so, oh nein, okay, auch das wird vorbeigehen. Und dass, wenn die Älteren, will keinem Unrecht tun, den Gottesdienst heute gestalten, Florian, und der etwas andächtig ist, dass sich die Jüngeren da sitzen und sagen so, okay, wo ist mein Handy, was kann WhatsApp, ja, so, das wird auch vorbeigehen. Sondern wir sind eine Familie, ja, groß, klein, jung, alt, wir freuen uns übereinander und über jeden, der hier sein Herz gibt und feiern und beten zusammen Gott an. Es ist angerichtet. Die WM hat begonnen. Oliver hat sein Auto geschmückt wie ein Pfingstochsen. Als er heute hier vorgefahren ist, habe ich das gesehen. Das ist großartig. Und heute geht's los. Noch 4 Stunden aushalten. Dann spielt Deutschland das erste Mal. So große Partys heute. Passend zum Anfang habe ich eine Nachricht bekommen von einem meiner Lehrkräfte. Ich habe sie schon weitergeleitet und es ist auch schon fast zu spät, ich wollte es trotzdem vorlesen. Falls jemand Interesse hat, ein Kumpel von mir hat ein Ticket für das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland gekauft, ohne darüber nachzudenken, dass am gleichen Tag seine Hochzeit stattfindet. Hat vielleicht jemand Interesse? Aufgepasst. Die Kirche wäre in Bochum, die Frau heißt Katrin. Okay, man muss so 3-4 Sekunden drüber nachdenken, um den Punkt zu verstehen. So, aber es ist toll zu sehen, wie begeisterungsfähig Deutschland ist und wie sich alle auf die WM freuen. In der Apostelgeschichte Kapitel, also wir gehen gerade durch die Apostelgeschichte und wir haben angefangen in der Apostelgeschichte Kapitel 1, wo so ein bisschen der Rahmen für das Ganze, für die ganze Apostelgeschichte gesetzt wird, indem Jesus seinen Jüngern sagt, also ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und nicht nur in Judäa, sondern auch in Samarien und nicht nur in Samarien, sondern im Laufe der Zeit über die ganze Welt. Und das ist, was sich so entspannt und entwickelt über die ersten Kapitel, durch die wir schon gegangen sind. In Kapitel 2 fängt die erste Gemeinde mit einem großen Paukenschlag an, viele Menschen kommen zum Glauben. In Jerusalem tut Gott Wunder durch die Gemeinde, durch die Christen dort. Menschen werden geheilt, Menschen kommen zum Glauben. Die ersten Verfolgungen kommen auf. Petrus und Johannes müssen sich vor dem Hohen Rat rechtfertigen, schon nach kurzer Zeit. Es ist wieder beschrieben, wie die ersten Christen zusammenleben, alles gemeinsam hatten. Dann ist beschrieben, wie es innerhalb der Gemeinde auch Schwierigkeiten gab. Wir haben über Hananias und Sapphira gesprochen. Worauf wir gar nicht eingegangen sind in Kapitel 6, aber da kommen wir ein bisschen heute dazu, ist, wie es in der ersten Gemeinde so ein bisschen Diskussion gab über, wie das Geld benutzt und verteilt wird. Und dass doch die griechischen Christen das Gefühl hatten, dass ihre Witwen vernachlässigt werden und die hebräischen Witwen bevorzugt werden bei der Versorgung der Armen oder der Leute, die kein Einkommen hatten. Und letzten Sonntag haben wir eine tolle Predigt gehört von Colin und Nick über Stephanus und über wie Stephanus einfach voll Glauben, also Gottes Wort kannte und Gottes Wort gepredigt hat und es sogar mit seinem Leben bereit war zu bezahlen und er am Ende gesteinigt wurde. Und da knüpfen wir heute an in Kapitel 8, Vers 1. Und Saulus hatte Gefallen an seinem Tode. So, das ist ein krasser Einstieg. So, da wird jemand gesteinigt und also mein erster Gedanke ist, okay, wie kann es sein? Also, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass man sich denkt, Mensch, Stephanus, so wie er dir beschrieben wurde, ein Mann voll Heiligen Geistes und voll Gnade und Wahrheit und der schon vor dieser Rede bekannt war, als jemand, der da wirklich einen Einfluss hatte und für Gott viel bewegt hat, war auch einer der 7 Armenpfleger, jemand, der wirklich gerne gedient hat und die Geschwister geliebt hat. Und er hält hier diese Predigt und es ist offenbar, wie viel er aus der Bibel kennt und wie viel er weiß und wie er die Bibel anwenden kann. Und am Ende wird er gesteinigt. Und die erste Frage, die mich bewegt in diesem Moment, ist zu überlegen, warum? Also warum jetzt dieser Stephanus? Warum muss der jetzt sterben? So ein bisschen wie mit Scott, oder? Zu denken, Mensch, was Gott hier gemacht hat, 3 Jahre, boom, so ein Einfluss, so viel Liebe, so viel Vertrauen, was gewachsen ist, so viel Einheit, die er zwischen unseren Gemeinden in Mitteleuropa irgendwie auch geschaffen hat, in so kurzer Zeit, Gott ihn so benutzt. Und dann kriegt er einen Gehirntumor und stirbt? Warum? Und es ist immer gut zu sehen, dass Gott einen größeren Plan hat. Und dass Gott größer ist als unsere Vorstellungskraft, was durch Menschen gemacht werden kann. Weil offensichtlich es auch in der Apostelgeschichte nach dem Tod des Stephanus weitergeht. Aber es tut schon richtig weh zu hören, Saulus hatte Gefallen an seinem Tode. Und das macht ein bisschen so die Tür auf schon zu einem der Höhepunkte, wenn nicht der Höhepunkt der Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte Kapitel 9. Das Wunder von dem Paulus, der jetzt da steht und Gefallen hat an der Steinigung, an der Hinrichtung eines Menschen und dann kurze Zeit später selbst zum Glauben kommt. Unglaubliche Begebenheit, die das Christentum wie möglicherweise kein anderes Ereignis außer der Auferstehung geprägt hat. Nämlich der Paulus, der dann zum Glauben kommt und dann all diese Briefe schreibt, die heute im Neuen Testament sind und das Evangelium verbreitet, weil diese Wunder tut und darauf steuern wir zu. Aber davon nächsten Sonntag, wenn Oliver darüber predigen wird. Aber hier ist was passiert. Gleich danach. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land und Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Sie bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Es ist okay zu trauern. Also, wenn hier ein Christ stirbt, manchmal hat man so diese Stimmen, die sagen so, hey, wieso trauert ihr alle? Könnt euch mal freuen hier so, das ist im Himmel, ist das nicht klasse? Nee, wir haben auch Beziehungen. Und dann, natürlich ist es okay zu trauern, wenn man jemanden verliert. Auch im ersten Jahrhundert haben sie das getan. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Wow, da geht ja richtig was los hier, ja? So, jetzt fängt hier eine richtig große Verfolgung an. Nicht nur, dass sie sich mal vom Hohen Rat rechtfertigen müssen, nicht nur, dass Stephanus gesteinigt wurde, das war nur der Anfang. Paulus zieht los und lässt Menschen gefangen nehmen, will mal so richtig aufräumen in Jerusalem und richtig den Laden dicht machen hier von den Christen. Und es scheint auf den ersten Blick zu gelingen. Und viele von den Christen fliehen aus Jerusalem in die ganzen umliegenden Gebiete oder gehen zurück in ihre Heimat. Vers 4, die nun zerstreut waren, zogen umher und predigten das Wort. Warum hat Gott es zugelassen, dass so eine krasse Verfolgung beginnt? In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, witzig so, Kapitel 1, Vers 8, 8, Vers 1, diese Verse sind später eingefügt worden, aber trotzdem ist es ein spannender Zusammenhang hier. Gibt ihnen Jesus genau, also eine Anweisung, ja, und er sagt ihnen hier, Kapitel 1, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, den hatten sie zu dem Zeitpunkt schon, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, aber nicht nur in Jerusalem, sondern in Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wo befanden sich die Juden einige Jahre später immer noch? In Jerusalem. So irgendwie hatte Jesus gesagt, geht hin, predigt das Evangelium aller Kreatur. Macht jetzt zu Jüngern alle Völker. Geht hin nach Jerusalem, Judäa, Samarien, die ganze Welt. Und die sitzen hier in Campingstühlen in Jerusalem und fühlen sich gut und sagen, hey, ist doch klasse hier. Eine tolle Gemeinde, wir haben uns lieb, wir unterstützen einander, wir arbeiten zusammen, keiner muss leiden, ist doch klasse. Irgendwie hatten sie verpasst. Und Gott hat es zugelassen, dass jetzt durch Verfolgung plötzlich alle zerstreut werden. Und siehe da, sie werden zerstreut und predigen das Evangelium genau dort, wo Jesus es vorausgesagt hatte. Die nur zerstreut waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam in eine Stadt Samariens und verkündigte ihnen Christus. Nun, Philippus ist ein interessanter Charakter und ich möchte heute eigentlich Also erst habe ich gedacht, okay, Apostelgeschichte 8, ganz klar, ich halte Predigt über den Kämmerer von Äthiopien. Das war die Bibelstelle, die bei meiner Taufe vorgelesen wurde. Das war eine der ersten Bibelstellen, die ich überhaupt im Neuen Testament gelesen habe, als mir jemand die gezeigt hatte und der ich mich selbst sehr wiedergefunden habe. Und dachte, ich mache sie darüber eine Predigt. Dann habe ich gedacht, nee, also nach dieser Predigt über Stephanus, ist doch toll, mal so die Helden des ersten Jahrhunderts einzugucken. Ja? Und diese Jungs hier, Stephanus, Philippus, die sind hier im Neuen Testament gelandet. Nicht, weil sie so unglaublich heilige Menschen waren, die dann später in Kirchen irgendwie gemalt wurden, mit so einer Kugel in der Hand, einem verklärten Blick nach oben, um da rumzustehen. Das waren Menschen genauso wie jeder einzelne von euch hier. Die waren so Mitte 20 vielleicht, die waren nicht mit langem weißem Bart und haben dann irgendwie schon immer das gemacht, was sie gemacht haben. Das waren junge Menschen, die irgendwie, also deren Geschichten, was die getan haben, sich rumgesprochen haben zwischen den Gemeinden. Es wurde erzählt und dann 30 Jahre später hat Lukas das alles aufgeschrieben, zusammengefasst und siehe da, Philippus taucht an mehreren Stellen in der Apostelgeschichte auf, weil er jemand war, der die erste Gemeinde inspiriert hat, genauso wie Stephanus. Philippus kam hinab in die Stadt Samariens und verkündete ihnen Christus. Nun, für einen jüdischen Christen nach Samarien zu gehen, war nicht super intuitiv. Ja? Samarien war jetzt nicht der Ort, wo du normalerweise hingegangen bist, wenn du ein bisschen also Freizeit haben wolltest oder woanders hingehen wolltest. Ja? Selbst in Johannes Kapitel 4, das ist eigentlich so ein kleiner Fußnote, aber ich fand das total witzig, als ich darüber ein bisschen nachgelesen habe. Da geht Jesus nach Samarien, ja? Und da heißt es hier, als nun Jesus, Kapitel 4, Vers 1, als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, Vers 3, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Das ist fast ein bisschen humorvoll. Er musste aber durch Samarien reisen. Also die Geografie ist so, du hast Judäa hier, du hast Galiläa dort oben und irgendwie so in der Mitte, seitlich lag Samarien, aber du musstest nicht durch Samarien reisen. Du kannst am Jordan einfach geradeaus hochmarschieren, flacher Weg, aber Samarien war ein total bergiges Land, erstens. Zweitens, niemand wollte nach Samarien. Also das jüdische Reich hatte sich aufgeteilt, einige hunderte Jahre vorher, in das Nordreich und das Südreich. Die 10 Stämme hatten so ihr eigenes Ding gemacht, die 2 Stämme im Süden haben ja auch ihr eigenes Ding gemacht. Dann kamen die Assyrer zuerst. Über die 10 Stämme dort haben sie richtig platt gemacht, die Herangehensweise der Assyrer war, die einen zu töten und ansonsten das Land mit ihrem eigenen Volk zu bevölkern, indem sie dann, also dass die Assyrer sich mit den jüdischen Frauen dort vermischt haben und dann ein eigenes Volk herangewachsen ist. Das waren dann die Samariter, die haben doch irgendwie versucht, ihre eigene Religion zu behalten, haben so einen eigenen Tempel dort aufgebaut, haben da irgendwie auch noch Gott angebetet. Und für die Juden im Südreich war das schrecklich, zu sehen, okay, was sind das für Leute, die sich dort vermischen mit den Assyrern und einen eigenen Tempel, der Tempel ist in Jerusalem. Dann kamen die Babylonier und haben das Südreich platt gemacht und haben sie alle gefangen weggeführt. Und einige Jahre später sind sie wieder zurückgekommen, haben den Tempel wieder aufgebaut und da gab es immer diese Spannung zwischen den beiden, wer wie mit der Situation am besten umgegangen ist und wo jetzt der wirkliche Tempel steht. Aber für die Juden, für das, also den Stamm Judäa und Benjamin im Süden, war es überhaupt nicht nachvollziehbar, was die da gemacht haben im Nordreich. Und für sie war es so, dass sie die Haltung hatten, die schauen wir noch nicht mal an, wenn wir ihnen begegnen. Und das Letzte, was wir machen würden, ist dahin zu gehen zu denen. Und dann heißt es hier, und Jesus musste durch Samarien gehen. Ja? So Jesus, also das war mehr so die Haltung von Jesus. Whatever, genau da gehe ich jetzt hin. Warum? Weil ich will, dass alle verstehen, dass das Evangelium für alle Menschen ist. Und es war auch nur begrenzt erfolgreich. Später in Lukas Kapitel 9, könnt ihr mal nachlesen, da ziehen sie wieder durch Samarien auf dem Weg zurück von Galiläa, wieder direkt durch Samarien durch. Jesus schickt sie voran und sagt, Jakobus und Johannes, bitte geht mal voran, sucht mir mal eine Unterkunft dort. Was machen sie? Sie gehen dahin, sagen, hey, können wir, der Jesus kennt er schon, der will hier übernachten. Was machen sie? Sie werden rausgeschmissen. Und Jakobus und Johannes sind so empört, jetzt gehen wir schon dahin, zu diesen blöden Samaritern, und jetzt schmeißen die uns auch noch raus. Und dann sagen sie beide zu Jesus, sag uns, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen sollen, und dann werden sie alle platt gemacht, die Samariter, wir haben so die Nase voll von denen. Für die Jünger war es so schwer zu verstehen, dass das Evangelium für alle gedacht ist. Und was macht Philippus? Er sagt, ja, ich mache das Gleiche wie Jesus. Ich muss weg hier, okay, ich gehe nach Samarien. Vers 6, und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte. Und als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat, denn die unreinen Geister fuhren aus vielen Besessenen aus mit großem Geschrei. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es kam große Freude auf in jener Stadt. Und siehe da, im dritten Anlauf macht Gott eine Tür auf und viele Menschen kommen zum Glauben. Viele Menschen werden geheilt. Und eine Atmosphäre von großer Freude breitet sich aus in Samaria. Ich mag diese Haltung von Philippus. Philippus, also wir wissen nicht super viel über ihn, aber an verschiedenen Stellen taucht er auf. Und das erste Mal, als er auftaucht, ist in Apostelgeschichte Kapitel 6, als die 7 Armenpfleger gewählt werden, um diesen Konflikt zwischen hebräischen und jüdischen Christen zu befrieden. Und er sagt, okay, ich will in dem Bereich dienen. Ich will dort Frieden schaffen, ich möchte für Gerechtigkeit sorgen. Eine nicht super spektakuläre Aufgabe hier so, nicht das, wo du normalerweise vorne stehst, von allen gesehen wirst und alle sagen, Mensch, hast du super gemacht, tolle Predigt heute. Nee, er war ein Diener im Kleinen. Und ich bin sehr dankbar für alle in der Gemeinde, die hier, wenn man sagen, okay, wer kann denn mal helfen, beim Stühle aufstellen, sich melden, sagen, ja, ich mache es. Ja? Weil, okay, das sind nicht die großen, spektakulären Aufgaben, wo du sagst, jetzt habe ich das Wort aber gepredigt hier. Nee, die haben die Stühle aufgestellt, damit andere auf den Stühlen sitzen können, damit das Wort gepredigt werden kann. Okay, so ein Typ war Philippus, der hätte sich da bestimmt heute auch gemeldet. Wie gesagt, ich helfe damit, ganz klar, gerne. Aber siehe da, im Zusammenhang mit der Verfolgung, geht er nach Samarien und sagt, okay, ich will Jesus nachfolgen, ich mache das, was er macht. Und siehe da, seht man, wie Gott ihn benutzt jetzt hier, wie Gott dieses Herz segnet. Finde ich ein großartiges Beispiel. Wisst ihr, unsere Berliner Gemeinde ist am großartigen Punkt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hierher komme und jedes Mal, wenn ich an die Gemeinde denke, weil Gott sehr gewirkt hat in den letzten Jahren. Es sind eine ganze Reihe von Menschen hier zum Glauben gekommen, einige sind zur Gemeinde zurückgekehrt. Vielleicht ist euch aufgefallen, es ziehen auch immer wieder Leute nach Berlin im Moment. So, das ist ermutigend. Die Gemeinde wächst, das ist großartig. Was ist Gottes Plan für die Berliner Gemeinde? Wir wissen es nicht genau, aber wir haben gesagt, okay, lass uns mal anfangen, regelmäßig dafür zu beten, für Gottes Leitung durch den Heiligen Geist. Vielleicht hat Gott ja noch was vor über die Grenzen Berlins hinaus. Vielleicht sitzen wir hier nur in unseren Campingstühlen hier in Berlin und sagen, Mensch, ist doch toll hier. Also ich sitze hier, ich habe mein Haus, ich habe mein Auto, ich habe meine Frau, ich habe meine Kinder und eine tolle Gemeinde, ist doch klasse, ja? Vielleicht, also ich hoffe nicht, dass jetzt eine Verfolgung losbrechen muss und wir alle verstreut werden über Brandenburg oder so. Ich habe nicht gesagt, dass Brandenburg Samarien ist, okay? Aber, wer weiß, lass uns wirklich da gemeinsam im Gebet für sein. Es war wirklich faszinierend zu sehen, wie, vielleicht ist auch einfach, dass ich so ein bisschen genauer hinhöre, wenn einige von euch oder andere Geschwister mir Dinge sagen, seitdem wir beten um Gottes Leitung, was Gott mit unserer Gemeinde hier vorhat. Aber in der Woche, nachdem wir angefangen haben, dafür zu beten, für Gottes Leitung durch den Heiligen Geist, haben sich, ohne dass die das wussten, aus 2 Gemeinden außerhalb Berlins, sich Leute bei uns gemeldet und haben gesagt, hey, wir könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wie sieht's aus? Seid ihr offen dafür sowas? Und wir wollen ein bisschen Gespräche anfangen, mal sehen, wo uns Gott dorthin führt. Oder ich bin nachher aufmerksam gewesen, als, das fand ich auch total cool, Valerie zum Beispiel gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, nach Dresden zu gehen eines Tages. Ich war so, come on, Valerie, Dresden. Das ist definitiv Samarien für dich. Ja, also mit einer relativ dunklen Hautfarbe in die Hauptstadt Sachsen zu gehen, ist auf jeden Fall sehr mutig. Und Zeug von Glauben, Amen. So mal sehen, was Gott noch dort vorhat. Aber wir wollen im Oktober eine besondere Missionskollekte geben. Und diese Missionskollekte geben wir seit jedes Jahr. Und wir geben es in der Regel hauptsächlich für die Europäische Missionsgesellschaft, die Gelder für verschiedene Aufgaben in Europa verwendet. Und das werden wir zum Teil auch dieses Jahr wieder machen. Aber ich will euch ermutigen, einfach euch jetzt schon Gedanken darüber zu machen und zu sagen, Mensch, gibt es eine Möglichkeit für mich, dieses Jahr besonders zu geben? Und vielleicht jetzt schon anzufangen, Geld zurückzulegen vor den Sommerferien, bevor man dann alles irgendwie in den Ferien raushaut und ein bisschen gut zu planen. Ja? Weil ich glaube, dass Gott es erwirken wird. Und wo die Reise hingeht, werden wir sehen. Aber was ich weiß, ist, dass wir in Berlin eine ganz besondere Situation haben im Moment, dass wir eine Reihe von Geschwistern haben, die sehr begabt sind für die Gemeindearbeit, auch im Größeren, sei es ehrenamtlich oder teilzeitig oder hauptamtlich eines Tages. Und wir hätten die Möglichkeit, mit mehr Geld mehr Leute zu trainieren. Wir haben dieses Jahr mit den westeuropäischen Gemeinden und den mitteleuropäischen Gemeinden gemeinsam die School of Ministry oder School of Missions, also die Schule für Gemeindearbeit, ins Leben gerufen. Das ist kein physisches Gebäude, eine Schule oder so, sondern das ist ein Programm, wo viermal im Jahr Leute, die besonders begabt sind und ein besonderes Herz, eine Leidenschaft haben für Gemeindearbeit, ausgebildet und trainiert werden können an verschiedenen Orten. Wie so ein Wanderzirkus zieht das durch Europa. Ja? Und dort wird zu verschiedenen Themen in Bezug auf Gemeindearbeit gelehrt. Jetzt ist aber diese Lehre so eigentlich nur ein Teil von der vernünftigen Ausbildung. Ja, weil Lehre ist ja, okay, das ist so, du kennst das, wir haben das duale Ausbildungssystem. Teil der Lehre ist natürlich in der Schule zu sitzen und sich Dinge anzuhören. Ein wichtiger Teil ist aber, die Arbeit zu tun und auf dem Weg das zu lernen. Und dafür braucht es Zeit. Und je mehr Geld wir bei der Missionskollekte sammeln, desto mehr Möglichkeiten haben wir, einige Geschwister auf Minijob-Basis oder Teilzeit-Basis anzustellen, damit sie nicht als Studenten vielleicht in der Cafeteria irgendwo jobben müssen oder so, um Geld zu verdienen, sondern diese Zeit verwenden können, um zu lernen, wie man mit Menschen die Bibel studiert, um Gemeindearbeit zu lernen, wie man Seelsorge gut machen kann, das mit anderen erfahrenen Geschwistern zusammen machen können. Und insofern kann ich euch nur ermutigen, Gott hat noch mehr vor, lasst uns nicht auf die Verfolgung warten und lasst uns einfach sehen, was Gott dort macht. Und auch für euch, ich meine, es geht jetzt nicht ums Geld hier, es geht wirklich ums Herz. Fragt euch mal, vielleicht ist es für mich dran, mal aus meinem Campingstuhl aufzustehen. Ich sage nicht, dass jeder in seinem Campingstuhl da sitzt, ja. Aber zu sagen, Mensch, vielleicht ist es für mich nochmal ein Zeitpunkt, so einen Schritt zu machen, um woanders hinzugehen, um woanders Gemeinde zu unterstützen oder sogar eine Gemeinde zu gründen. Und lasst uns darüber im Gespräch sein, was immer euch im Herzen ist, könnt ihr gerne auf mich zukommen. So, das Volk neigte sich einmütig zu. Es kam eine große Freude auf in jener Stadt. Vers 9. Es war aber ein Mann mit Namen Simon. Ich meine, das ist ja wieder mal wunderbar, ne? So, alles läuft gut, alles läuft rund, ganz großartig. Und dann gibt es immer einen Mann oder eine Frau, der das nicht so toll findet oder irgendwas Komisches macht und so. Oder vielleicht irgendeine komische Lehre aufbringt oder irgendwie ein paar dumme Entscheidungen trifft, die dann wieder die ganze Gemeinde beschäftigen. Das werden wir immer haben. Und das wird auch früher oder später in irgendeiner Form in unserer Gemeinde passieren. Lass uns nicht naiv sein und überrascht sein und dann unseren Glauben verlieren, wenn mal herausfordernde Zeiten kommen werden, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ich weiß es nicht. Aber im Neuen Testament ist es immer wieder passiert. Es war ein Auf, Ab. Und genauso wird es auch sein. Aber wir werden durch diese Zeiten wie die junge Gemeinde im Glauben durchgehen. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samarien in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil sie eine lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen wurden. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen, hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und mächtigen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. So, dieser Simon muss auch irgendjemand gewesen sein, der eine besondere Bedeutung hatte hier, sonst wäre er so gar nicht erwähnt worden. Justin, der Märtyrer, jemand, der Anfang des 2. Jahrhunderts verschiedene Schriften geschrieben hat, die uns erhalten sind und später selber, wie Stephanus, als Märtyrer gestorben ist, beschreibt, weil er selbst, Justin, aus Samarien kam, hat er beschrieben, dass dieser Simon wohl jemand gewesen sein muss, der wirklich einen größeren, breiteren Einfluss in dem Gebiet gehabt hatte, nicht nur dort, dass selbst in Rom eine Statue von Simon stand und einige Leute seiner Religion angehörten. So, dass der jetzt zum Glauben gekommen ist, war schon ein ganz schönes Ding. Ja? Irenäus, und ob er tatsächlich, also Ich mag es ja nicht so, jetzt irgendwie dann an den Bekehrungen von Leuten irgendwie rumzunörgeln und irgendwie sowas in Frage zu stellen. Aber ob das eine echte Bekehrung war, werden wir gleich sehen. Das ist ein bisschen fragwürdig. Ja? Weil möglicherweise war es mehr so, dass er gesehen hat, Mensch, ich habe hier mein Business, das läuft super, die Leute neigen sich mir zu. Und jetzt, also hängen die all den Lehren des Philippus an, lasse ich mich auch mal taufen. Okay. Irenaeus von Lyon, auch im 2. Jahrhundert, ein Schriftsteller aus der Zeit, beschreibt, dass Simon der Gründer der Lehre des Gnostizismus war. Das heißt, das ist eine Irrlehre aus den ersten 2 Jahrhunderten, wo einige glaubten, dass sie über die Schriften hinaus besondere tiefe Einsichten hatten, über die Lehre Jesu hinaus mehr noch zwischen den Worten und den Zeilen lesen konnten und darum diese tiefe Gnosis, Einsicht, Wissen hatten, mehr als alle anderen. Und dass Simon der Anfang davon war. Möglicherweise hat er im Laufe der Zeit doch sein eigenes Ding gemacht. Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Das ist jetzt richtig tragikomisch. Ja? Sie sitzen da und sagen, was, Samarien? Denn das Wort angenommen, wie kann das denn sein? Wen schicken sie hin? Johannes. Johannes, der vorher mit Jakobus und mit Jesus da saß und gesagt hat, lass Feuer vom Himmel fallen, lass uns die alle vernichten. Und siehe da, genau der wird jetzt hingeschickt. Und sie schauen sich an, was da wirklich passiert. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Das ist der Punkt, wo ich so ein bisschen so Fragen anfange zu bekommen über die Bekehrung des Simon. Ja? Also es gibt diesen Begriff in der Kirchengeschichte Simonie. Was ist Simonie? Simonie war, hat man bezeichnet, wenn Leute, und zum Teil war das das Papstamt, durch Geld erkauft wurde. Dass derjenige, der den Job bekommen hat, der am meisten Geld dafür bezahlt hat, um diese Stellung zu bekommen. Das war diese Haltung von dem Simon. Ja? Also sag mal, wie viel kostet der Spaß hier? Ich möchte es auch machen. Hier ist die Reaktion von Petrus. Vielleicht noch ein bisschen unter dem Eindruck, dass so Feuer vom Himmel fallen und so. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob er dir vergeben werden möge, das Trachten deines Herzens. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Als sie aber das Wort des Herrn bezeugt hatten und geredet, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern Samarias. So, also wir glauben als Gemeinde daran, dass wir nicht nur Gottesdienste feiern wollen, nicht nur ab und zu Bibelkreise haben wollen, sondern dass wir Beziehungen untereinander haben. Dass in diesen Beziehungen all diese Dinge, die Paulus und Jesus gelehrt haben über liebt einander, ermahnt einander, ermutigt einander, lehrt einander, mache zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten alles, dass wir das in Beziehungen leben. Und dass wir, manche machen das in Form von Jüngerschaftsgruppen, also Jüngerschaft heißt ein Jünger Jesus sein und wir helfen einander mehr, also Jesus ähnlicher zu werden. Manche machen das als geistliche Weggefährten, andere in anderen Formen. Aber das ist etwas, was eine Grundhaltung ist an Gemeindeaufbau und das Gemeindeleben in unserer Gemeinde. Und das hat auch manchmal den Aspekt, dass eine Person die andere ermahnt. Ja, und sagt, Mensch, ich glaube, die Entscheidung, die du da gerade triffst, ist nicht sehr weise. Denk bitte nochmal drüber nach. Jetzt weiß ich nicht genau, also wir bemühen uns natürlich, das liebevoll zu machen. Und ich denke, durch Gott haben wir viel gelernt, miteinander zu reden und das gut miteinander zu tun. Die Gefahr ist dennoch dann so ein bisschen pinsig zu werden. Ja? Dass wenn jemand dann sagt, du Mensch, also ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, jetzt hier in der Walachei eine Arbeitsstelle anzunehmen. Guck doch erstmal, ob der Jünger Jesus sind, dass die andere Person sagt, ja, das war aber jetzt ein bisschen, also das hätte man aber auch liebevoller sagen können, ja. So, stell dir vor, du sitzt in einer Jüngerschaftsgruppe und dein Bruder sagt zu dir, du mit deiner Idee, fahr doch einfach in die Hölle damit. Du mit deinem Geld, fahr zur Hölle damit. Du bist voll bitterer Galle. Du bist verstrickt in Ungerechtigkeit. Also, ich weiß nicht, warum das im Neuen Testament ist und ob es so als gutes oder als schlechtes Beispiel oder als bloß als Realität, dass die Apostel sich nicht davor scheuten, wenn so ein beeindruckender Typ zum Glauben gekommen ist, dem dann irgendwie so die Schuhe geputzt haben oder so, sondern dass sie gesagt haben, Mensch, das ist auch ein jünger Jesu und der muss auch verstehen, worum es geht. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, man hätte ein bisschen sensiblere Worte finden können, um das Herz von Simon zu erreichen. Egal, wie dich jemand auf etwas anspricht, ich würde dich ermutigen, immer dahinter zu gucken, zu sagen, was versucht Gott mir hier gerade zu sagen? Bisschen durchzugucken durch diese unvollkommenen Worte, die da zu dir gesprochen werden und zu gucken, was für Wahrheit könnte denn daran sein? Was könnte denn für mich drin sein, woran ich geistig wachsen kann? Und wenn es bloß ist, mit Demut zu ertragen, dass jemand hier ein bisschen über die Stränge schlägt. Lass uns darin wachsen und diese Dinge lernen. Und dann heißt es, sie zogen weiter und jetzt tatsächlich heißt es hier, dass auch Johannes und Petrus in Samarien das Evangelium predigt, in vielen Dörfern. Irgendwie ist es zu ihm durchgedrungen. Und ich mag das, dass im Neuen Testament und in der Bibel du immer wieder diese Begebenheiten hast, wo Leute eine zweite oder eine dritte Chance bekommen, wo Johannes, der es einfach nicht kapiert hatte, dann auch noch lernt zu sagen, ja, die Samariter, die können auch zum Glauben kommen, weil von Jerusalem nach Judäa, nach Samarien, Jesus hat es ja gesagt und siehe da, tatsächlich funktioniert es. Im Anschluss geht es um den Kämmerer von Äthiopien. Und das ist auch ein Teil der Geschichte von Philippus. Philippus war der Armenpfleger, der die Stühle aufgestellt hat und danach den Müll weggeräumt hat. Und dann, durch diesen Umstand, kommt er in eine Situation, wo Gott ihn unglaublich benutzt, um das Evangelium als erste Mal nach Samarien zu tragen. Großartiges Beispiel. Jetzt heißt es in Vers 26, der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Nun, wie war das mit dem Engel des Herrn, der da gesprochen hat? Wir haben bei dem ersten gemeinsamen Gebetstreffen Montag, Anfang des Monats, Apostelgeschichte 13 gelesen. Was bedeutet es, dass dort in Antiochia sie zusammen gefastet und gebetet hatten und dann der Heilige Geist zu ihnen gesprochen hat, sondert mir aus Paulus und Barnabas zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Was bedeutet das? Haben sie da eine Stimme vom Himmel gehört? Möglicherweise, vielleicht auch nicht. Falls wir keine Stimme hören, glaube ich trotzdem, dass wir durch Gebet mehr und mehr zu einer Überzeugung kommen werden, zu sagen, Mensch, ich glaube, das ist, was Gott vorhat. Dass Gottes Bild mehr und mehr durch Gebet und Fasten und Gespräche miteinander und Gott suchen zusammenfügen wird, was er dort vorhat. Philippus lässt sich leiten durch den Heiligen Geist und geht jetzt aus Samarien um Jerusalem herum oder durch Jerusalem durch nach Süden, nach Gaza. Wieder eine ganz andere Ecke. Und dort begegnet er jemanden, ein Kämmerer, ein Schatzmeister von einem der reichsten Länder der Erde damals, Äthiopien, bevor es von den europäischen Mächten ausgeplündert wurde vor 300 Jahren. Was ein sehr, sehr, sehr reiches Land mit vielen Goldschätzen. Und der Schatzmeister, derjenige, der das ganze Geld verwaltete, kommt tatsächlich zum Glauben. Unglaubliche Begebenheit, die Philippus hier auch noch erleben darf. Und dann in Vers 40 heißt es, Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. So Philippus ist weit umhergezogen, hat das Evangelium gepredigt und kommt am Ende nach Caesarea. Und um den Bogen zu schließen, schlagt noch auf in der Apostelgeschichte Kapitel 21. Das war dann möglicherweise der Ort, wo er in seinem Campingstuhl längere Zeit gesessen ist, das Leben genossen hat und Gottes Wort gepredigt hat und sie eine große Gemeinde aufgebaut haben. Nämlich als Paulus dann vielleicht 20 Jahre später in Caesarea vorbeikommt, heißt es in Kapitel 21, Vers 8, am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Der hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die prophetisch redeten. So, das ist so die Geschichte von Philippus. Von dem Stühleaufsteller zu dem Prediger, der umherzieht und in Caesarea als Evangelist wirkt und als der Evangelist von Caesarea bekannt ist. und dann auch 4 Töchter hat und die auch noch alle Predigerinnen sind, ja, Gottes Wort predigen, die prophetisch reden im Namen Gottes. Unglaublicher Typ. Und das sind die Menschen, die mich inspirieren. Im Psalm 119 habe ich letzte Woche gelesen auf Ermutigung von Colin. Und er hat ja gesagt, naja, also wenn du jetzt so an dem Punkt bist, wo du sagst, ja, Gottes Wort ist ja schon toll, ich glaube das ja, aber richtig inspiriert, richtig begeistert bin ich eigentlich gerade nicht. Und vielleicht bist du in einen Modus gekommen, wo du so unregelmäßig in der Schrift liest oder mal den Vers des Tages hier und da, aber diese Freude, diese Leidenschaft fehlt. Dann nimm mal Psalm 119 und bete mal durch diesen Psalm. Und ich habe angefangen, das zu machen. Einfach jeden Tag einen Abschnitt zu lesen, der ist aufgebaut nach dem hebräischen ABC und hat dann, weiß nicht, 20, 25 Teile, die jeweils mit einem Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet beginnen. Und ich habe angefangen zu lesen, darüber zu beten. Aber wenn es hier heißt, wohl denen, die ohne Tadel leben, dem Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Ich habe angefangen zu beten, Gott, gib mir diese Begeisterung über dein Wort, dass ich wirklich darin wandeln kann. Diese Zeugnisse, diese Beispiele wie von Philippus, von Stephanus, von diesen Menschen, dass sie mich berühren, dass ich sie erkennen, sehen kann. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle, und dass mein Leben deine Gebote hielte mit ganzem Ernst. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, deine Ordnungen, deine Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Lass uns eine Begeisterung fürs Wort Gottes haben und darin suchen, darin forschen, wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen. Und darum beten, dass uns diese Dinge berühren. Dass es nicht nur eine Rede für 45 oder 30 Minuten am Sonntag ist, die wir hören, sondern dass es anfängt, dieses Jahr uns mehr und mehr und mehr zu predigen, sodass wir wie die erste Gemeinde im ersten Jahrhundert, auch die Berliner Gemeinde Christi im 21. Jahrhundert, geleitet durch den Heiligen Geist, Gottes Wunder und Taten sehen wird. Amen.